Ja, also die Stelle, wo er sagt, dass Agabe durch Handauflegung seiner Hände auf ihm ist. Das war mittendrin in der Zeit der Apostel. Und das war bei Timotheus ja so, er ist von Paulus praktisch beauftragt worden, seinen Dienst zu tun. Und ich sehe das in dem Zusammenhang Handauflegung und praktisch Ordination. Handauflegung, Ordination und die Gabe dazu. Ich kann mir vorstellen, dass hier eine Weissagung kam, Timotheus soll hier zum Beispiel im seelsorgerlichen Bereich tätig sein. Paulus legt die Hände auf, ist sicher in dem Moment, wenn man die Hände auflegt, wird er auch die Gabe empfangen. Aber es gibt sonst keine Stelle, es ist eine persönliche Rede an Timotheus, es gibt keine generelle Stelle, wo Gabe durch Handauflegung übertragen werden. Und wir müssen da mal sehen, in der Befehlsform kommt nur das Negative. Lege nicht auf. Also die Aufforderung heißt nein. Und das, was er hier beschreibt, ist nur zum Timotheus, wo er sagt, in der Befehlsform, guck, dass du deine Gabe gebrauchst, die du hast. Das ist ein Nebensatz, wo er erklärt, wo sie herkam. Also ich sehe hier mit der Ordination zusammenhängen. Genauso wie Apostelgeschichte 13. Gott wird heute nicht mehr direkt zu uns reden und sagen, sende den aus. Es wird keine Stimme geschehen, keine Weissagung. Damals geschah es. Ihr müsst jetzt sehen, was mittendrin in der Apostel zählt. Das war der Unterschied zu heute. Wenn jetzt eine Gemeinde einen Missionar aussendet und legt ihm die Hände auf, wo Gabe übertragen werden können, das weiß ich nicht, das weiß Gott. Ich würde es nicht ausschließen. Weiß es nicht. Aber nach meinem Verständnis ist es so, dass letztendlich im tiefsten Grunde das eigentlich von Gott her programmiert ist. Es kann ausgelöst werden. Und also, schwierig. Ja. Das ist keine Bibelstelle über Übergabe, Übertragung, so ist bloß ein Nebensatz von Paulus. Du musst hier aufpassen, dass man in der Schrift das, was die Bibel direkt über eine Lehre sagt, direkt sagt, wie man Gabe überträgt. Und bei der direkten Übertragung sagt Gott ganz einfach, jeder Gläubige hat eine Gabe, die er empfangen hat. In der Vergangenheit so. Und sagt, jeder Gläubige hat Gabe von Gott, hat er bekommen. Er hat alles bekommen, 2. Petrus 1, Vers 3, was er braucht. Das ist ein Grenzgebiet. Also ich würde nie aus so einer Stelle eine Lehre draus ziehen. Weil die anderen Stelle sind die überwiegend, die genau, die hier das praktisch zurückdringt. Aber ich kann mir vorstellen zum Beispiel, dass Agabe hier letztendlich nicht, in dem Moment, wie Gott sagt, der Mann soll das tun und er wird ordiniert, dass dann alles ausgelöst wird, kann ich mir vorstellen. Wir müssen jetzt nachsehen im griechischen Grundtext, was das Empfangen heißt. Ich habe jetzt eigentlich keine Ahnung, was da steht. Wissen wir jetzt noch sehr, was da heißt. Gut. Ja. Also wenn Hände aufgelegt wurden, was soll ich tun? Also wenn man nicht weiß, es war jetzt ein Verführer oder war zum Beispiel, ist was übertragen worden oder nicht. Gut, es gibt hier ein ganz sicheres Mittel. Man kann zum Beispiel hingehen, man kann im Gebet zu Gott gehen und sagen, ich weiß es nicht, ich habe nur eine Bitte, ich will mit dem nichts zu tun haben, ich will nur das, was du willst und ich wende mich ganz bewusst vor allen diesen Dingen ab und bitte dich, reinige mich durch Jesu Blut aus. Reicht. Reicht vollständig. Eine ganz bewusste Abkehr von diesen Dingen, eine Hinkehr praktisch zum Herr Jesus und sage, ich will deinen Weg gehen, den Weg dem Lamme nach. Indem man einfach ein Gebet vor Gott ganz klar zum Ausdruck bringt, ich will das nicht. Wenn hier irgendetwas war, dann bitte reinige mich. Ich möchte der biblische Weg gehen. Das reicht in der Regel. Also es ist hier nicht nötig, sich loszusagen oder Ähnliches zu tun. Das ist nicht biblisch. Es reicht. Dabei muss ich vielleicht noch eins dazu sagen, dass hier kein falscher Gedanke aufkommt. Ich habe es vergessen zu erzählen heute im Laufe des Tages, bei dieser Handauflegung bei mir und bei meiner Frau, da war das zeitweise über ein Jahr verborgen. Also ich möchte mal so sagen, es wird nicht unbedingt sofort nach der Handauflegung etwas rauskommen, dass es sich das 5 Minuten später äußert. Das kann sein, es äußert sich 4 Wochen später und man kommt gar nicht auf die Idee, dass das mit der Handauflegung zu tun hatte. Es muss nicht sofort offenbar werden. Schwierig. Aber ich würde generell, wenn ich erkenne, dass mir Hände aufgelegt wurden, dann würde ich mich im Glaube davon trennen, indem ich hingehe und sage, Herr Jesus, zum Vater im Himmel gehe und sage, ich will mit dem nichts mehr zu tun haben, reinige mich mit dem Blut. Und dann ist aber auch erledigt. Dann kann man seinen Weg fröhlich gehen. Ob es heute Dämonenaustreibungen gibt. Es ist ganz schwierig. Und zwar, wir müssen hier wieder zurückgehen in die Heilsgeschichte. Wenn man die Bibel studiert, dann findet man meines Wissens im Alten Testament keine Dämonenaustreibung. Ich habe im Alten Testament bisher keine gefunden. In den vier Evangelien findet man Dämonenaustreibungen massiv, wenn der Herr Jesus als der Messias Israels kommt. Der sagt dann auch in Matthäus 12 am Ende, ich habe das Haus leer gefegt. Er hat es gereinigt, auch von Finsternismächten. In der Apostelgeschichte, zur Blütezeit der Apostel, müsste man meinen, dass das dann praktisch massivste Dämonenaustreibungen wären. Ist aber hochinteressant, wo die Dämonenaustreibungen zum Beispiel in der ersten Phase, wo noch bestimmte Kraftwirkungen ganz massiv da sind, da taucht es noch auf und dann ab Kapitel 16 gibt es genau nur eine Bibelstelle, nämlich in Kapitel 16. Als Paulus diesen Wahrsagegeist, diesen Pythonsgeist austreibt. Und was für mich hochinteressant war, als die Frau hier praktisch ihre okkulte Praktik loslässt, die sich sehr fromm anhört, dann geht der Paulus nicht hin und gebietet dem Dämon, sondern es heißt, es ging lange Tage. Man sieht hier, Paulus war sich gar nicht klar, um was geht es. Ich vermute, dass er nicht gewusst hat, was das war. Und erst nach langer Wartezeit gebietet er dem Dämon und dann geht er. Und dann ist es interessant, dann ist von Kapitel 16 bis 28 in der ganzen Apostelgeschichte nichts mehr von Dämonenaustreibungen zu hören. Vor allem, als dann massiv zu den Heiden geht, sieht man keine Dämonenaustreibungen mehr. Und was auch wichtig ist, in den Lehrbriefen steht von Dämonenaustreibungen nichts mehr. Sagen wir, was einmal ganz klar ist, die Bibel lehrt an keiner einzigen Stelle, dass ein Gläubiger besessen sein kann. Das kennt die Bibel nicht. Sie lehrt, dass ein Gläubiger vernebelt sein kann, vom Teufel umgarnt, verführt, verstrickt. Aber dass er besessen sein kann, lehrt sie nicht. Und insofern, es ist ja heute die Praxis, dass man bei Gläubigen Dämonen austreibt. Und das ist der größte Unsinn. Weil die Bibel lehrt nicht, dass ein Gläubiger besessen sein kann. Aber was sie natürlich lehrt, und das ist wieder ein anderer Unterschied, dass zum Beispiel jemand, der nicht gläubig ist, massivst unter Finsternismächten sein kann und dass ein Ungläubiger besessen sein kann, das glaube ich absolut. Und die Bibel lehrt an keiner Stelle, dass das nicht sein könnte. Jetzt ist die Frage, was mache ich, wenn zum Beispiel, wenn ich einen Mensch habe, ich habe einmal bisher in der Seelsorge jemanden gehabt, der besessen war. Jetzt, was mache ich? Pfingstler würde gebieten, und es passiert doch nichts. Ich sehe da bloß eine Möglichkeit. Herr Jesus sagt an einer Stelle, es gibt Dämonen, die fahren nur aus durch Gebet und Fasten. Ich sehe heute bloß eine Möglichkeit, wenn tatsächlich jemand so unter der Finsternis ist, dass er auch für Evangelisation, dass er die Botschaft nicht mehr hört, dass er völlig unter Finsterniseinfluss ist, dass er nicht mehr ansprechbar ist, dass man massiv für ihn betet, eventuell für ihn betet und fastet, und dann wird die Stunde kommen, wo er sich bekehren kann und wo Befreiung geschieht. Aber das ist eine Sache, die Gott angeht. Da haben wir aus meiner Sicht keinen Einfluss. Ich finde zumindest keinen Auftrag und auch keine klare Lehre, dass wir hingehen sollen bei Menschen, bei denen wir meinen, dass sie besessen sind, diesen Dämonen zu gebieten. Das sehe ich in der Bibel nirgends. Ich sehe die apostolische Zeit eindeutig. Ich sehe die Zeit Jesu Christi, wo er als Messias wirkt und das Haus Israel leerfegt. Aber jetzt in der nachapostolischen Zeit, zu der Gemeindezeit, ich erzähle das Beispiel, ich erzähle es nicht gern, aber ich war in einer Brüdergemeinde und dann kamen die Brüder und sagten, da kommt eine Frau zur Seelsorge. Und die hat ein Kind, das besessen ist. Und ich hatte noch nie Erfahrung mit dem. Nach der Abkehr von der Pfingstbewegung war das für mich ein bisschen suspekt. Ich habe dann das Kind mir angesehen. Ich habe noch nie so einen Menschen gesehen. Also ich glaube, dass das Kind besessen war. Das Kind war so unnatürlich, da war auch keine Krankheit festzustellen. Das Kind war, was hier in die Augen war, das konnte man nicht beschreiben. Na gut, ich habe mir dann überlegt, was machst du?
habe ich zu der Frau gesagt, das war mir plötzlich klar, du musst die Eltern anreden, sie sind noch verantwortlich für das Kind, so wie es der Herr Jesus auch machte. Ich habe dann die Frau gefragt, liebe Frau, ich habe eine Frage an Sie. Sind Sie bereit, Gott mit Ihrem Hause zu dienen? Und dann ist was passiert, das werde ich nie mehr vergessen, solange ich lebe. Dann geht über das Gesicht dieser Frau ein Grinsen, ich kann gar nicht beschreiben wie, ein ganz seltsames Grinsen. Und sie hat dann ganz vorsichtig gesagt, ja, sie will das nochmals überlegen, hat ihr Kind genommen, ist gegangen. Also ich kann mir vorstellen, wenn jetzt die Frau zum Beispiel bereit gewesen wäre, Gott zu dienen, und hier wäre eine Stunde gewesen, wo auch Bekehrung möglich gewesen wäre, dann hätten wir zum Beispiel beten können für das Kind, dass der Herr es befreit. Und ich bin überzeugt, das Kind wäre befreit worden. Aber hier war eine Blockade. Ich habe innerlich gespürt, du kannst überhaupt nichts machen. In dem Moment, wie die Frau Nein sagte, war es aus, habe ich auch nichts mehr probiert. Also das ist ein kitzeliges Gebiet, aber das, was hier die Frankfurter Missionsgemeinde macht, oder auch, was in all Dingen geschah, dass man Dämonen austreibt bei Gläubigen, dass man ihnen, wenn sie einen Pickel haben, einen Pickeldämon, das ist jetzt übertrieben, eigentlich war es ein Blähdämon, wenn jemand Magenübersäuerung hat, so ein Quatsch. Das ist also aus meiner Sicht so schlimm wie Pfingstbewegung. Das ist so schlimm wie extreme Charismatik. Das ist die gleiche Ebene, gleich schlimm. Also hier müssen wir vorsichtig sein. Ich sehe keinen Auftrag, Dämonen auszutreiben, von der Bibel her. Ja. Also man möchte es nicht künstlich rausziehen. Wenn es sonst keine Frage sind, dann... Ja. 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 Also die Frage, ob wenn man rückwärts getauft ist, ob das negative Auswirkungen hat. Ja. Nein, keine. Ich bin nämlich rücklings getauft. Bloß für uns war die Frage ganz einfach in Taifingen, als dann die Frage drum ging, wie tauft man? Neue Gemeinde, jetzt Taufpraxis, wir hatten nichts wie das Neue Testament, wie tauft man? Und uns war es dann glasklar. Ich habe die Taufpraxis gekannt. Ich finde es einfach nicht keusch, wenn man Menschen auf der Rücke tauft. Ich finde es nicht keusch. Ich habe so viele Taufe gesehen, ich habe mich jedes Mal daran gestört, wenn man auf der Rücke tauft. A, sagt die Bibel, man soll die Blöße nie aufdecken. Zum Zweiten muss ich unter Umständen die Schwestern anrühren, wie ich sie nicht anrühren will. Also war für uns nur eine Alternative. Wenn man überlegt, wie kann man taufen, ohne die Leute auf der Rücke zu drücken. Und dann kam uns eine ganz einfache Lösung. Wir haben gesagt, wenn die kniet, die Gläubige, das ist erstens mal eine Haltung der Hingabe. Und man taucht einfach der Kopf nach vorne ins Wasser, dann sind sie genauso völlig unter Wasser und sind absolut getauft. Und es ist biblisch, wenn man Gott begegnet, dann muss sein Angesicht fällt. Ja, so kommen wir zu dem Schluss, dass es richtig ist, nach vorne zu tauchen. Ich kenne zum Beispiel Leute aus dem Missionsfeld, das ist schon interessant, ein Bruder aus Malaysia, der hat mir erzählt, die taufen im Sitzen. Die geht praktisch in das Meer hinein bis zur Brust und dann taucht er ihn einfach so im Sitzen, also im Stehen, sitzen taucht er ihn so nach unten. Der liegt weder vorne noch hinter, der wird untergetaucht, auf einem Stehen, praktisch stehen, sitzen. Die Bibel sagt nichts drüber. Sie sagt bloß, dass Taufe, wenn ich es richtig sehe, Baptist sein, heißt untertauchen. Ist alles. Völlig mit Wasser bedecken, wie man das macht. Und jetzt habe ich ja die Wahl vom Gesamtzeugnis der Schrift. Wenn ich jetzt das keuscher machen kann, wie ich es bisher gemacht habe, dann meistens nicht keuscher. Und ich habe festgestellt bei uns, wenn die Leute nach vorne getauft werden, das ist so schön. Das ist, da gibt's keinen Anstoß. Ich habe nie gefunden, dass es einen Anstoß gab. Ich möchte nur was ganz anderes sagen, ist vielleicht viel wichtiger. Was absolut aus meiner Sicht gefährlich ist, ist die weiße Taufkleidung. Und zwar gefährlich ist ein ganz einfacher Grund. Hier kommt Mystik auf. Ich möchte mal kurz meine Taufe erzählen. Als ich getauft wurde, hatte ich eine weiße Taufkleidung. Weißes Hemd, weiße Hose. Dann hatte ich weiße Sandalen. Und dann war blödsinnigerweise in diesen weißen Sandalen ein gelber Rand. Da bin ich die ganze Zeit vor meiner Taufe da geguckt und habe vor Gott bewegt und überlegt, ob bei mir was nicht in Ordnung ist, dass Gott durch die gelben Rand anzeigt, dass nur ein Fleck irgendeine Unreinheit hier ist. Da haben wir die ganze Taufe kaputt gemacht mit dem Quatsch. Wir sind inzwischen Teil von so weit, wir sagen ganz einfach, ihr Frauen zieht ein Kleid an, das undurchsichtig ist, also Jeanskleid oder sowas, ihr Männer eine Hose und ein Hemd, und ihr werdet getauft, in der Regel nicht weiß, sondern farbig. Gut, genauso. Aber ich möchte nicht die Taufpraxis da in der Gemeinde durcheinander bringen. Ja. Aber nochmals, ich habe mich nicht wieder taufen lassen, weil ich rückwärts getauft bin. Einmal getauft, endgültig getauft. Dritte Welle Strategie. Ja. Ich muss dazu sagen, die dritte Welle gab es noch nicht, als ich aus der Pfingstbewegung rausging. Ich kenne die Charismatiker, die zweite Welle, und die Pfingstbewegung, die erste Welle. Ich habe mit der dritten Welle eigentlich mehr oder minder auf die Ferne zu tun gehabt. Aber wenn ich die dritte Welle richtig beurteile, dann ist eine ganz simple Taktik. Ein normaler Evangelikaler ist allergisch gegen einen Pfingstler. Das war normal. Er will den Pfingstler nicht. Er war genauso, sagen wir, empfindlich gegenüber einem Charismatiker. Also was für eine Strategie ist es, wenn ich letztendlich auch die evangelikalen Gruppen für die Charismatik gewinnen will? Was muss ich tun, logischerweise? Ich werde Ihnen ganz klar sagen, ich bin kein Charismatiker, ich bin kein Pfingstler, sondern ich habe lediglich Vollmacht. Und genau auf der Ebene läuft es ab. Aber die Leute sind absolute, nicht einmal Charismatiker, das sind Pfingstler. John Wimber ist ein Pfingstler, aus meiner Sicht. Das ist genau das gleiche Jugend mit einer Mission, die fahrt ja auch so verdeckt. Lauren Cunningham ist meines Wissens nach ein Prediger der Assembly of God, ein Pfingstler. Weil vieles, was hier unter Charismatik läuft, ist in Wirklichkeit die alte, uralte Pfingstbewegung gar nichts anderes. Und ich sehe in der dritten Welle eben die Strategie, man geht rein in die Gemeinde, man unterwandert sie. Man unterwandert sie ganz einfach. Man unterwandert sie mit dem Gedankengut der Weltmission. Ich bin ja für Weltmission. Das muss man immer sehen. Was meinen Sie unter Weltmission? Meinen Sie das Gleiche, was ich auch unter Weltmission verstehe? Sie unterwandert sie mit dem Liedgut. Sie unterwandert sie mit Literatur. Das heißt, es kommen Dinge, die ähnlich sind. Man baut die Hemmschwelle zu der Charismatik ab über die dritte Welle. Und irgendwann ist dann keine Widerstandskraft mehr. Also von daher denke ich, dass es eine relativ hinterhältige Taktik ist. Sag's mal. Ich weiß nicht, ob es bewusst ist, den Brüder. Aber es ist eine verdeckte Pfingstbewegung, die nicht zeigt, dass sie Pfingstler sind und verdeckt vorgehen. Und ob ich zum Beispiel, das müssen wir mal ganz nüchtern sehen, die klassische alte Pfingstbewegung hat ihren Akzent aufs Zungenrede gelegt. Die charismatische Bewegung hat den Akzent unter anderem auf Krankenheilung gelegt und die dritte Welle legt den Akzent auf die Zeichen. Alle drei sind heilsgeschichtlich falsch. Das heißt, welches Element man nimmt, um eine Bewegung weltweit vorwärts zu bringen, das ist egal. Sondern man muss einfach sehen, es sind Varianten, aber es ist nichts anderes wie die alte Pfingstbewegung. Wenn man sieht, auch was John Wimber für Erlebnisse hatte, dann sind es Erlebnisse, die sind ähnlich wie Dennis Bennett. Ja, wenn man dann sieht, wie es Zungenrede propagiert wird und was hier auch kommt, man sagt zwar, es ist eine Nebensache bei der dritten Welle, aber es ist halt da. Gell? Also für mich ist die dritte Welle eigentlich nur eine Spielart der zweiten und der ersten. Und daher. Das ist sie gefährlicher, weil viele Evangelikale aufgeweicht sind. Und hier ist eine ganz bitterböse Sache. Zum Beispiel ist es für mich völlig unverständlich, wie bibeltreue Verlage, die bisher bibeltreu waren, wie der Hensler Verlag. Ich sage mal einen Namen. Es nützt ja nichts, wenn ich hier im Nebel erzähle, dass es Verlage gibt. Wenn ich zum Beispiel sehe, was der Hensler Verlag in seinem jetzigen Katalog drin hat, an Unklarheiten, an Übergriffen von der Charismatik, dann muss ich sagen, also ich möchte nicht durch die Reihe gehen und jeden von uns fragen über bestimmte Autoren, ob er weiß, wer das ist. Sollen wir einen Test machen? Die ihn kennen, also wer von euch kennt Thomas Lardon? Ja gut, du bist kein unverfänglicher Zeuge. Was würdet ihr sagen, wenn ein Thomas Lardon im Brockhaus Verlag, im Alter Brüder Verlag, im Brockhaus Verlag ein Buch rausbringt? Hättet ihr da Angst, dass das was Ungutes wäre? Thomas Lardon ist ein Pfingstler, ein absoluter Pfingstler. Und er hat einen Verlag gehabt, Co-Print. Das war ein charismatischer Verlag. Dann hat er Brockhaus aufgekauft. Jetzt steht nicht mit Co-Print drauf, sondern bloß nur Brockhaus. Ist aber immer dasselbe. Und in diesem Verlag ist ein Buch erschienen vom extremsten Pfingstler, den ich kenne auf dieser Welt, vom Dr. Robert Schuller. Nur um zu zeigen, wie das geht. Genauso, wenn ich sag's euch ehrlich, ich möchte euch nicht revolutionieren für die Liederbücher, aber wenn ich ein Liederbuch aufschlage und ich schlaufe und dann steht das gute Land, dann wird's mir immer ganz anders. Dann möchte ich am liebsten rausgehen, ganz ehrlich. Ich weiß, dass hier die Gemeinde unterwandert werden durch Lieder. Schliedgut. Lieder. Schriften. Zum Beispiel Gebet für die Welt, ein hervorragendes Buch. Aber in dem Gebet für die Welt werden die Pfingstler dargestellt, wie wenn sie genauso eine vollkommen funktionierende Gemeinde wäre, die missionieren. Man muss hier fällt die Unterscheidung. Das ist das Problem. Und ich habe festgestellt, dass man die Evangelikale einfach daran gewöhnen kann, dass zum Beispiel die dritte Welle nichts Schlimmes ist. Wenn ich ja schon mal die Gläubigen so weit habe, dass sie zum Beispiel sagen, der Zungenrede kann es noch geben. Und Weissagen kann es auch noch geben. Und dann werden sie noch offen vom Liedgut und von der Schrift her zur dritten Welle. Ja, was wollen die noch abwehren? Da garantiere ich, dass es keine 2-3 Jahre geben, die sind charismatisch unterwandert. Das können die gar nicht verhindern. Das ist erfahrungswert. Ich habe das erlebt bei der Brüdergemeinde, die hier zu locker war. Ich kam in die Brüdergemeinde. Die Brüder sagten, da stimmt was nicht. Wir brauchen das Seminar. Wir hatten ein Seminar. Dann habe ich was erlebt. Das habe ich nicht mehr vergessen. Der Harald war dabei. Ich war mitten drin in der Zungenrede. Dann steht einer auf und schreit. Hinten. Ein konservatives Mitglied einer Brüdergemeinde steht auf und schreit. Ich mag nicht, was Sie sagen. In 10 Minuten ging es, bis er wieder beruhigt war. Und am Schluss war Fragestunde. Da sind dann Hämmer gekommen. Und dann gab es persönliche Gespräche und hat sich was rausgestellt. Es war diese Brüdergemeinde durch einen einzigen Mann, der zur Jugend mit einer Mission auf Schloss Hollach ging, war die gesamte Jugend unterwandert. Die haben bereits Visualisierung, wie der Dr. Paul Yonggi Cho betrieben. Die hatten also magische Praktiken in ihrem Repertoire gehabt. Ganz normal. Da man gebetet hat, sein Schlafzimmer sich ein Gedanke vorgestellt, hat es bei Gott bestellt und ist gekommen. Visualisiert. Mit ihrer Brüdergemeinde drin. Ich weiß nicht, was die Älteste empfunden hatte, da jetzt plötzlich das alles rauskam. Und es kam dann zur großen Konfrontation, als ich weg war. Und das Ende war, die Charismatiker sind weggezogen, freiwillig. Aber wenn ich mich nur zeige, also wenn man hier locker ist, wir dürfen nicht glauben, dass hier Kooperation möglich ist. Sie werden unterwandern. Zum Beispiel, wenn man nicht absolut 100%ig klare Leute hat, die das Lied gut steuern, man kann ja mal ein Liederbuch nehmen, das nicht 100%ig ist, wenn man Leute hat, die das kontrollieren. Aber man kann zum Beispiel Liederbücher kaufen, die von neutralen Verlagen sind, wo das Charismatische und das gute neuere Lied gut drin ist. Da kann man halt hingehen, nimmt das Schere und schneidet das Charismatische raus. Das ist so Arbeit dann für eine Frauengruppe in der Gemeinde, macht einen Arbeitseinsatz und schneidet die Seite raus. Ich möchte aber was anderes betonen, dass sich jetzt das nicht zu einseitig anhört, aber in unseren alten Liederbüchern sind katastrophale Lieder drin von der Mystik her. Die sind so schlimm wie die charismatische Literatur. Also ich zumindest halte diese ganze Ebene für das Einfallstor der dritten Welle. Bin ich überzeugt. Über dieses Tor werden sie kommen. Nochmals. Das ganze Psychosomatische. Ich habe beim Brüderbund das erste Mal einen Chor gesehen, der seine Lieder mit dem Körper unterstrichen hat. Ich habe gar nicht gewusst, wie mir geschieht. Also diese körperliche Verkündigung, das ist im Prinzip völlig unbiblisch. Und über solche Linie will ja, sagen wir letztendlich, diese Gruppe haben ja die Hochburg dieser Praktiken. Das sind ja die Spezialisten. Und irgendwann reicht dann das eigene nicht mehr, dann gehen wir zum Spezialisten und plötzlich ist der Charismatiker da. Gehört genauso gut Fernsehverkündigung, Video. Nur Geschichte zum Video. Als Fernseher aufkam, als Medium zur Verkündigung, dann war ich noch Ältester der Volksmission. Dann waren wir bei der Sitzung in Stuttgart 80 Brüder. Und dann kam es zu einer fürchterlichen Auseinandersetzung, ob es legitim ist, mit Video zu missionieren. Und dann kam eine ganz klare Aussage dieser Brüder. Es hat nichts mit zu tun, die Gläubigen ans Fernseher oder ein Video zu gewöhnen, sondern wir möchten nur die Ungläubigen erreichen. Ich war ein halbes oder ein Jahr später auf der Pfingst-Europa-Konferenz in Esslingen. stand der Gerhard Wessler, das war der damalige Sekretär der Pfingstbewegung von Deutschland, stand vorne an der Halle und ruft in den Saal hinein: Und ihr Gläubigen, jetzt nehmt die Videos mit, dass ihr euer strahlendes Lächeln zu Hause ansehen könnt. Wörtliches Zitat. Halbes Jahr hat es nur gedauert. Also ich lasse mir hier kein X für ein U vormachen, weil ich habe es in der Praxis live erlebt, wie das geht. Es sieht so harmlos aus und die Unterwanderung geht so blitzschnell. Ein typisches Beispiel solch einer Unterwanderung ist das Missionswerk OM, kennt jeder. Operation Mobilization, kennt jeder. Das ist ein evangelikales Missionswerk, das, weil der George Fowler einfach hier, sagen wir mal, tolerant war, heute aus meiner Sicht 80% von Charismatikern unterwandert ist. War auf der Aussendungsfeier vor allem, hier denke ich, seit BTW die Pfingstler. Und wenn man die Leute fragt, sie arbeitet zwischenzeitlich hinter der Kulisse mit Katholiken zusammen, Pfingstbewegung, hier ist einfach so, sie kriegen ihre Leute von den Pfingstler. Und ihre Referenten sind die Charismatiker vor Jugend mit einer Mission. Also von hier. Ich halte es für gefährlich. Aber dritte Welle ist auch nichts anderes, nur eine Spielart. Es geht bei erster, zweiter, dritter Welle eigentlich um den Grundsatz. Was lehrt die Bibel über Gemeinde? Was lehrt die Bibel über Verkündigung? Vielleicht nur eine Stelle, die habe ich vorher vergessen, ist vielleicht gerade geschickt. Wenn jemand von uns weiß, dass er noch 5 Tage zu leben hat, der ist Leiter einer Gemeinde oder Leiter einer Bewegung und man sagt ihm, du wirst sterben in den nächsten 5 Tagen, schreib dein Testament an die Gemeinde. Was wird er ihr schreiben? Er wird ihr schreiben, was wichtig ist. Er wird ihr schreiben, was absolut notwendig ist. Und Paulus schreibt ein Testament im 2. Timotheus 4, sein letztes Kapitel, sein Testament. Hier schreibt Paulus: Ich beschwöre dich, Testament, ich beschwöre dich vor Gott und Christus Jesus, der Lebendige und Tote richten wird bei seiner Erscheinung und bei seinem Reich. Predige das Wort, tritt dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen, überführe, tadle, ermahne mit aller Geduld und Belehrung. Denn es wird eine Zeit kommen, dass sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich nach ihren eigenen Lüsten Lehrer anhäufen werden, weil sie empfindliche Ohren haben. Sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Fabeln oder Mythen zuwenden. Du aber bleibe nüchtern in allen Dingen, erleide das Ungemach, tue das Werk eines Evangelisten, richte deinen Dienst völlig aus. Das ist das Testament des Paulus. Ich sehe für die Gemeinde bloß einen Auftrag, Verkündigung des Wortes. Und ich bin felsenfest überzeugt, man kann biblische Vollmacht durch nichts ersetzen. Ich kann Mittel nehmen, was ich will, die ersetze die Vollmacht nicht. Ich war vor Konferenz, ich erzähle es. Ich war der Einzige, der sag mal, wie die alte Prediger, ich habe vielleicht nur einen Zettel dabei gehabt und eine Bibel, wenn ich auf die Kanzel habe verkündigt. Der Leiter hat sich entschuldigt praktisch und sagte, ja, zu Deutsch, es kommt halt nur so ein Alter, der wie früher predigt. Das andere waren teilweise fast am Rand der Wissenschaftlichkeit, Vorträge, die für die Universität super gewesen wären. Also mit alle Schikane, auch mit technischen Mitteln, war gut. Aber ich frage mich, ob das ist, was Paulus meint. Also ich bin überzeugt, uns fehlt der Glaube, dass das gepredigte Wort durchschlägt in jeder Beziehung, so wie es geschrieben steht. Dann brauchen wir die ganzen Hilfsmittel überhaupt nicht mehr. Und ich bin felsenfest überzeugt, wenn ich ein altes Erweckungslied von ganzem Herzen singe, dann wirkt es auf einen Ungläubigen mindestens doppelt so gut, wie wenn ich ein modernes Lied so ein bisschen locker singe. Ich glaube gar nicht, dass die kommen wegen dem Lied. Schwierig. Ich bin mal ganz ehrlich gewesen, seid mir nicht böse. Aber ich kann bloß warnen, diese dritte Welle arbeitet über Musik. Sie arbeitet über Techniken. Sie bringt ihre Elemente langsam in unsere Gemeinde hinein. Wir müssen aufpassen und das alles rauswerfen, bin ich überzeugt. Ich sage es immer ganz ehrlich, ich hoffe, ich tappe keinen Fettnapf, aber ist mir egal. Es ist besser, man sagt die Wahrheit, als dass man drum rumschwebt. Ich sage es mal vorsichtig, glaubt ihr im Ernst, dass wenn ich auf die Straße gehe und Kaspertheater spiele, wenn ich anschmier, Pantomime mache, oder wenn ich Zettel an der Wand hinhänge, Tafelbotschaft mache, dass ich mehr Menschen erreiche, als wenn ich mit letztem Ernst mit den Menschen rede und verkündige? Also wenn, wo ich suchend war, ich hätte alles getan. Ich wollte wissen, wie kann ich gerettet werden. Also wenn wir predigen das alte Evangelium in Vollmacht, dann werden die suchende Seele werden kommen. Wenn sie hören, da ist ein Platz, wo das Evangelium verkündet wird, die werden kommen. Das können wir überhaupt nicht verhindern. Wir werden aber mit bestimmten Mitteln sicher die Halbleute anlocken, die nicht unbedingt bereit sind, ganze Sache zu machen. Die werden wir anlocken. Die Frage ist einfach, wie beurteilen wir Wachstum? Das ist ja auch ein typisches Merkmal von der Charismatik. Also ich sag's ehrlich, ich will lieber eine Gemeinde mit 5 glasklaren Leuten wie eine Gemeinde mit 50 Halbbekehrten. Lieber 5 klare als 50. Ich bin mir vollkommen bewusst, mit dieser Meinung ist man heute nicht bei der Mehrzahl, sondern Minderheit. Noch 5% schätze ich das für die Brüder. Diese Meinung teilt. Masse will das nicht mehr. Ist mir auch klar. Ich wäre unehrlich, wenn ich nicht ganz offen sagen würde, ich gäbe keine Chance. Ich halte nur über. Du meinst, dass man etwas Attraktives macht. Also zum Beispiel, ich kann dir sagen, was die Pfingstler machen. Die stellen einen Sarg auf den Marktplatz, da legt sich einer rein. Wenn dann genügend Leute da sind, um den Sarg zu säen, dann schmeißt der Deckel weg, steht drauf und predigt. Ich möchte mal eine biblisch spitzfindige Antwort geben. Paulus sagt, auf dass die Torheit oder die Botschaft vom Kreuz die ihre Torheit nennt, nicht zunichte gemacht werde. Ich möchte mal beschreiben, wie die Botschaft des Kreuzes war zur Zeit der Apostel. Es gab für einen Juden, das müssen wir sagen, für einen Juden nichts Schlimmeres wie einen Gehängten. Wer die Bibel kennt, der weiß die Geschichte von der Rizpa. Was darum ging, die Söhne Sauls, die gehängt wurden, abzuhängen. Selbst die Pharisäer waren äußerst bedacht darauf, dass der Herr Jesus und die zwei Gekreuzigten abgehängt werden vom Sabbat. Das heißt, ein Gekreuzigter war ein Fluch, ein Ärgernis, etwas Schreckliches. Jetzt kommt der Paulus und predigt einer Gesellschaft, die ein Gekreuzigter verachtet hat mit letzter Verachtung, predigt er die Botschaft vom Kreuz. Der Gekreuzigte, der Verfluchte, der Gehängte, der erste Retter. Ich frage mal ganz spitzig, war das attraktiv? Es war in die Augen der Juden frecher. Es war in die Augen der Griechen Hohn, darum haben sie gelacht. Und wir müssen einfach sehen, das Evangelium, die Botschaft von Jesus Christus, hat in sich so eine Kraft, so eine Gewalt, wenn sie in Vollmacht gepredigt wird, dass wir aus meiner Sicht nichts brauchen an Mitteln als eine gescheite Bibel. Ich bin überzeugt. Ich bin fest überzeugt. Ich glaube nicht, dass wir den Menschen das Evangelium angenehm machen müssen. Das glaube ich nicht. Ich mache auch Straßenmission. Ich habe mal jahrelang jeden zweiten Samstag Straßenmission gemacht. Ich habe was festgestellt. Wenn man jemand hat, der wirklich bereit ist, irgendein Gespräch zu führen, ist der auch bereit, ein Gespräch zu führen, wenn ich ein Traktat ihm in die Hand drücke. Wenn ich ihm ein Traktat in die Hand drücke und komme mit ihm ins Gespräch, dann kommt der gleiche Effekt zustande. Wir haben früher Straßenmission gemacht, beziehungsweise einmal jetzt. Da hatten wir einen Kreis gebildet, haben gesungen und der Prediger stand auf der Kiste und hat gepredigt. Wir haben das wieder aufgehört. Wir gehen heute auf die Straße, jeder mit einem Pack Traktat oder Einladungen und dann versucht man einfach die Menschen anzusprechen. Darf ich Ihnen eine Einladung geben? Wir haben heute Abend eine evangelistische Veranstaltung. Kommt die Frage, was sind Sie? Oder da kommt das Gespräch mit den Leuten. Man kommt hier genauso gut ins Gespräch wie mit anderen Mitteln. Aber wisst ihr, das Problem ist für mich eben, 1800 Jahre lang, beziehungsweise 1900 Jahre lang hat man das Wort verkündigt. Und jetzt plötzlich in der Endzeit brechen neue Mittel auf und das soll das Große sein. Alles, was vergangen war, ist plötzlich uninteressant. Ich denke, dass Gott keine andere Botschaft hat wie 2. Timotheus 4. Predige das Wort. Predigt des Wortes, das ist nicht heilsnotwendig, das zu glauben, aber Ich sage es mal vorsichtig, ich bin ehrlich, ich mache aus meinem Herzen keine Mottergrube. Ich sehe hier die Verführung. Wie man Kirchenleute verführt, das ist ja einfach. Aber wie verführe ich Evangelikale? Wie verführe ich bibeltreue Gemeinde, die Großtaufe, Erwachsenentaufe haben, die letztendlich Jesus Christus verkündigen? Wie verführe ich die? Wenn ich an die zentrale Punkte nicht rankomme, dann komme ich über die Nebenpunkte. Ich beobachte es seit 5 Jahren über die Verlage, wie systematisch das Gedankengut der Charismatiker in die evangelikale Verlage eingeschleust wird. Systematisch. Also das ist kein Zufall. Sondern mit jedem Hänsler-Katalog sind ein paar mehr drin. Ich habe einen Brockhaus-Katalog daheim, wo der Dr. Schuller drin ist und der Ludwig Eisenlöffel. Und darf ich ganz ehrlich sein? Das geht immer im Fahrwasser von Lehren. Zum Beispiel die Lehre über die Wiederheiratung von Geschiedenen, solche Dinge. Das alles kommt parallel. Mit einem Schlag propagiert der Brockhaus zum Beispiel vom Ludwig Eisenlöffel, der dann weggegangen ist von seiner Frau, sich hat scheiden lassen und plötzlich kommt der Buch Seid barmherzig zu den Geschiedenen und den Wiederverheirateten. Also da waren biblische Positionen, die in der Gemeinde Jesu unantastbar waren, werden über solche Linie langsam aufgeweicht, wir werden daran gewöhnt, irgendwann ist aus. Also ich könnte von meinem Gewissen her diese Linie nicht dulden in einer Gemeinde. Weder wird die Gemeinde das abstellen, oder ich würde als Ältester gehen. Ich würde überhaupt gehen von der Gemeinde, wenn solche Linien nicht abgestellt werden. Also ich könnte es nicht vom Gewissen her, wenn ich genau weiß, wie das wirkt, wenn das reinkommt. Gell? Ich habe dem Händler schon schriftlich verkehrt. Ich habe schon mit mein letzter Schriftwechsel mit einem Verlag, der hat mir so gereicht, dass ich das inzwischen nicht mehr mache. Aber ich habe einen Bruder, der Wolfgang Bühne, drauf angesprochen und er wollte auf der Messe bei Hänsler vorstellig werden. Ich habe jetzt nichts mehr gehört, was draus geworden ist. Müsst ihn fragen. Ja. Ich weiß, er hat gesagt, bei der Messe trifft er ihn und er will noch mal was sagen. Wisst ihr, hier kommt was, das nennen wir in der Welt Pluralismus. Ist nur eine Stilfrage, ob ich charismatisch bin. Das ist das, was du gesagt hast, denn. Ist nur eine Stilfrage, jetzt. Ist eine Stilfrage. Wisst ihr, ich sag's immer ganz vorsichtig, ich bin eigentlich dankbar, so unschön das ist, wenn man auf solche Themen kommt, dass das Thema aufkommt. Wisst ihr, weil, wenn man so die Verführung im Block betrachtet, dann sagt man manchmal innerlich, Ich bin doch nicht anfällig gegen das. Das ist doch, schaue ich glasklar. Da habe ich ja gar keine Probleme. Und man merkt gar nicht, wie der Teufel manchmal von hinten ganz raffiniert versucht, einen zu unterwandern. Er hat das bei mir auch schon gemerkt. Ich sage es nicht von oben herab, sondern ich habe bei mir auch schon gemerkt, wie hier langsam der Feind versucht, uns weich zu machen. Es gibt eine zweite Methode zum Beispiel. Es gibt manche Bücher, die gibt es nur im pfingstlerischen Verlagen. Die sind gut. Sind absolut super. Aber da steht unterhalb Dynamis Verlag drauf. Jetzt was mal. Ich sage es euch ganz ehrlich, ich habe keinerlei Hemmung inzwischen, Firmenzeichen wegzumachen. Ich habe keinerlei Hemmung, eine Seite rauszuschneiden aus Büchern. Keine Hemmung. Ich habe ein Buch lange Zeit aus der Schweiz bekommen, ich habe immer die letzte Seite rausmontiert. Am Schluss war ich schon so profihaft, haben wir nicht mehr gesehen. Aufreißen, Seite raus, zukleben, fertig. Ich habe gesagt, das Buch ist super, aber das andere dürfen die Gläubigen nicht lesen. Sie würden auf falsche Wege kommen. Ich bin heute bereit, wenn ein Buch super ist, den Deckel wegzureißen, wegzuwerfen, nur das Buch als Buchblock eine Hülle rumzumachen und weiterzugeben. Wir müssen diese Einflüsse konsequent abstellen. Cool. Fragen sonst?
Gut. Jetzt darf ich mich auch bedanken. Ich habe nochmal zum Schluss eine Bitte. Wir haben jetzt ja viel gehört. Es hat sicher Geschwister unter uns, die sind einig. Die sehen das auch so. Es hat sicher Geschwister unter uns, die sagen, gut, okay, manche Positionen, die sehe ich noch nicht so. Oder die sehe ich überhaupt nicht so. Ich habe bloß eine Bitte. So ein Seminar ist nur sinnvoll, wenn nach dem Seminar Folgendes passiert. Wenn eigentlich jeder hingeht und zum Beispiel gerade den Schlüssel oder so, solches Material nochmals vor Gott wirklich prüft.
Ich möchte nur mal das Gleiche sagen wie zu Beginn vom Seminar. Ich lege keinen Wert darauf, dass sie mir etwas glauben. Das bringt nichts. Und die Frage ist, wie der Pilatus sagte, was ist Wahrheit? Und das zu prüfen, ich denke, es war jetzt ein Erstoß, die zwei Tage. Und das Material ist hier zum Prüfen. Ich habe nur eine Bitte, bitte prüfen Sie nochmal durch. Überprüfen Sie jede Position, um hier Klarheit zu kriegen. Und dann geht es Ihren Weg, so wie Sie überzeugt sind. Ich mache das Gleiche auch. Ich möchte mich nochmals bedanken für die Gastfreundschaft. War schön.